Alpenverein tätig ist, der schreibt, der publiziert und sehr umtriebig ist. Den stellen wir Ihnen jetzt vor.
Bei die Leit. Robert Gogel trifft besondere Tirolerinnen und Tiroler.
Gerald Eichner heißt der Mann und er kommt aus Tauern. Der 77-Jährige ist rastlos und mein ebenso rastloser Kollege Hubert Gogel, der hat sich aufgemacht und ihn in seinem Heimatort in Tauern besucht und getroffen. Hubert.
Gerald, es freut mich, dass ich bei dir da daheim in Tauern sein darf. Zuerst einmal ganz respektlos gesagt, du bist ein wahres Urgestein des Alpenvereins. Zurzeit bist du ja Landesvorsitzender in Tirol seit 1999. Was ist da eigentlich deine Triebfeder, dass du mit deinen 77 Jahren immer noch so für den Alpenverein da bist?
Ich kann nur sagen, also einerseits der Alpenverein erhält jung, weil man immer wieder neue Herausforderungen zu bewältigen hat, weil man natürlich auch nicht nachstehen will sozusagen in der Betätigung. Man bleibt auch auf diese Weise körperlich aktiv und die Aufgaben, wie gesagt, sind sehr reizvoll, sehr vielseitig. Man kann sich je nach der Möglichkeit des eigenen Engagements unheimlich viel einbringen auf vielen Ebenen und natürlich auch viel weitergeben an die nächsten Generationen. Es war mir da immer ein Anliegen, dieses nach wie vor, dass man auf der einen Seite das bewahrt, was sich im Laufe der 150 Jahre Alpenverein entwickelt hat, aber natürlich aufgeschlossen ist für das, was sich einfach an neuen Dingen ergibt.
Gerald, dein Engagement für den Alpenverein, das beansprucht ja Zeit. Das geht ja auf Kosten der Tourenanzahl eigentlich, dein Engagement. Ist ja vielleicht ein Widerspruch.
Scheint nur auf den ersten Blick kein Widerspruch zu sein. Ich habe immer die Einstellung gehabt, man braucht neben der körperlichen, sportlichen Betätigung auch etwas sozusagen für den Geist. Man muss sich ja fit halten, man muss sich mit irgendwas beschäftigen können. Ich wollte immer was gestalten und entwickeln. Das, glaube ich, ist ein guter Mix, eine gute Kombination. So gern ich Skitouren gehe oder wandern gehe oder Radl fahren, dazwischen gibt es ja andere Stunden, wo man eben was anderes tun kann und will und soll.
Gerald, du hast gesagt, der Alpenverein erhält dich jung. Dein Aussehen ist ja wirklich beneidenswert jung. Ist das auch ein Folge von dem, dass du da viel mit jungen Leuten zu tun hast? Rührt das auch daher?
Das spielt sicher eine große Rolle, weil ja in den Sektionen, wo ich also Funktionär war, das Spektrum der Mitglieder ist ja sehr breit, also wirklich von den Kindern angefangen bis zu den Senioren 80 plus, die auch noch unheimlich aktiv sein können und wollen. Und da muss man schauen, dass man sich sozusagen mit all diesen Altersgruppen auseinandersetzt und auch ihre Bedürfnisse kennenlernt, ernst nimmt und auch nach Möglichkeiten sucht, um das denjenigen zur Verfügung zu stellen.
Sagt also der Gerald Eichner. Er hat jetzt übrigens auch ein neues Buch auf den Markt gebracht über seine Lieblingsgegend, über die Tuxer Alpen. Und sein erstes Buch, das gab es schon Anfang der 90er. Und warum das quasi ein Überraschungserfolg war, das hören wir gleich.
Mein Land, mein Radio Tirol.
Meine Tochter auf der Sonnenspitze kennen Sie vielleicht. Das ist der Nachbargipfel vom Klungetzer, hoch über dem Inntal. Und da hätte ich ihm ja durchaus begegnen können, dem Gerald Eichner. Der ist viel dort oben unterwegs. Und da war ja auch, das wissen Sie vielleicht, bis zu seiner Pensionierung vor 12 Jahren hier Kollege bei uns im Haus. Quasi auch immer ein Schreiberling gewesen. Und das ist er auch heute noch. In seinen Büchern, da will er aus dem anfänglich nicht Besonderen gern das Besondere herausholen, wenn es denn funktioniert.
Gerald, das Publizieren ist ein Steckenpferd von dir. Du hast begonnen damit 1993, das erste Mal in einer Buchform, mit einem legendären Buch, und zwar dem Klungetzer Buch. Und das war damals schon ein überraschender Erfolg.
Ja, das kann man sagen, weil jeder hat damals gesagt, wir kommen über den Klungetzer, einer relativ unbekannten oder unwichtigen Berg, überhaupt ein Buch schreiben. Genau das Gegenteil war dann der Fall. Das hat vollkommen schnell total eingeschlagen. Und man hat einfach viele Dinge herauskitzeln können aus der Geschichte dieser Gegend, die kein Mensch weiß oder nicht mehr weiß und die aber doch recht interessant sein und dem ganzen Berg sozusagen einen Namen verleihen.
Was ist jetzt so besonders beim Klungetzer?
Ja, der Klungetzer hat natürlich eine besonders lange Skigeschichte. Das wissen eben die wenigsten. Die Skientwicklung in Tirol ist ja unter anderem nicht nur am Adelberg und im Kitzbüheler Raum, sondern auch im Großraum Innsbruck, speziell Patscherkofel-Klungetzer, vor circa 120 Jahren schon in Schwung gekommen. Es hat also da einen Hallaschi-Pionier gegeben, den Alfons Siever, das war ein Kunstmaler, der die Lilienfelder Skitechnik bei seinem Studium in Wien mitbekommen hat und hier dann ausgeübt hat. Und da in Hall einer der ersten Skischulbetreiber, würde man heute sagen, war. Und das hat eigentlich kaum jemand gewusst.
Die Klunkitzer Hütte ist ja ein Herzensanliegen von dir. Und ich glaube, dass du für den Weiterbestand dieser Hütte da oben, dieser exponierten Hütte, sehr viel getan hast.
Ja, die Klunkitzer Hütte auf 2610 Metern. Man hat keine Wasserversorgung gehabt, es hat keine Abwasserregelung gegeben. Die Heizmöglichkeiten waren kompliziert. Und die Frage war, gibt man die Hütte auf oder versucht man einen Weg, um sie weiter betreiben zu können? Da habe ich mich also dann sehr eingesetzt, um diesen Bau, der ja doch auch eine gewisse Historie in sich hat, weil er ursprünglich als Starthütte für die erste Ski-Weltmeisterschaft 1933 in Innsbruck für den Klungitzer Abfahrtslauf gebaut worden ist. Das war der Ausgangspunkt für die Klungitzer Hütte und das war schon was Besonderes. Und ich habe mir gedacht, das sollte man eigentlich erhalten. Vor allem auch deshalb, weil das damals ja von einem berühmten Innsbrucker Architekten, dem Theodor Brachensky, die Hütte erweitert worden ist. Wo man gedacht hat, das ist doch ein Baudenkmal, ein alpines Baudenkmal, das gehört erhalten.
Da sieht man ein zufriedenes Lächeln bei dir.
So ist es, ja. Ja, da bin ich schon noch relativ stolz drauf und ich bin immer überzeugt, wenn man etwas unbedingt machen will, dann gibt es Wege, dass man etwas zustande bringt.
Vor allem ist jetzt dein Wohnort, dein Haus da mit freiem Blick zum Klungitzer. Wahrscheinlich auch kein Zufall.
Es ist kein Zufall, also wo immer ich auch gewohnt habe, ich habe immer von dort aus die Möglichkeit gehabt, direkt auf den Klungitzer hinaufzuschauen.
Ein Leben mit dem Klungitzer, sagt der Gerald Eichner. Allerdings nur sehr kurz haben er und seine Frau Waldhardt den Klungitzer bei einer besonderen Bergtour gesehen, und zwar bei ihrer Alpenüberquerung, die sie damals bis an die Adria geführt hat. Darüber am Wochenende stellen Ihnen heute Gerald Eichner vor. Der ist ja mehr oder weniger zu Hause am Klungitzer, aber auch anderswo. Die Bergtour ans Meer. Das ist nicht nur ein Unterfangen von Gerald, gemeinsam mit seiner Frau Waltraud damals, sondern auch der Buchtitel über dieses Abenteuer. Gerald Eichner hat die Tour vom Karwendel bis an die Adria zu einer Zeit unternommen, als so eine Tour eigentlich noch ein bisschen ungewöhnlich war. Hubert.
Gerald, 2005 bist du mit deiner Frau Waltraud aufgebrochen für eine Alpenüberquerung, die inzwischen top modern ist, und zwar von München nach Venedig. Damals war das ja noch nicht so modern.
Ja, man hat schon in den Jahren, so seit 2000, habe ich den Trend bemerkt, dass unsere Hütten immer mehr von Leuten aufgesucht werden, die gerne übernachtet haben und dann weitergegangen sind. Und das prägende oder ausschlaggebende Erlebnis war, ich bin eines Tages am Klungitzer auf der Terrasse gesessen und dann ist ein Gast gekommen, mit dem habe ich mich dann unterhalten, hat sich herausgestellt, das ist ein Engländer, der am gleichen Tag von London nach Innsbruck geflogen ist und von dort am selben Tag auf die Klungitzerhütte gegangen ist. Da sagt, ja, er will jetzt von da weitergehen nach Salzburg. Das möchte er machen, aber ich sage, ja, wenn er das macht und vollendet, dann soll er mir von London aus eine Karte schreiben, wie das war. Das war so die Initialzündung, wo ich mir gedacht habe, das ist eine tolle Geschichte. Und so ist der Gedanke gereift und den haben wir dann auch umgesetzt, dass wir gute 3 Wochen unterwegs waren, durchs Karwendel, über den Alpenhauptkamm, Dolomiten, Civetta bis ans Meer, an die Adria nach Venedig.
Was waren da so die herausragendsten Erlebnisse?
Das Herausragende ist eigentlich die Erfahrung, wenn man tagelang in den Bergen unterwegs ist, wie man sich doch anpasst und umstellt, weil in den ersten 3-4 Tagen hat man immer die Sorge, erreiche die nächste Hütte, bekomme ich einen Schlafplatz, kriege ich was zu essen. Das hat sich dann nach einer Woche gelegt, weil man gemerkt hat, man kommt immer an irgendein Ziel, man wird immer versorgt, man kriegt was zu schlafen, zu essen, zu trinken. Man trifft viele gleichgesinnte, interessante Leute auf den Hütten und man kommt in einen ganz anderen Rhythmus hinein. Und je länger man geht, umso besser ist man natürlich auch körperlich beieinander, sodass das Gehen an sich dann keine Anstrengung mehr ist. Und das war eigentlich letzten Endes das Erfüllende und das Besondere an dieser Alpenüberschreitung.
Wie war das damals dann, an der Adria anzukommen?
Es ist ein super Erlebnis, wenn man sozusagen mit den Bergschuhen aus Tirol über die Alpen an die Adria kommt und dann sind wir mit dem Berg schon am Strand in Jesolo ins Meer reingewartet, weil man sich auf das muss man sich einfach gönnen. Das ist irgendwie eine verrückte Geschichte. Und es ist dann schon eine große Erfüllung, wenn man mit der Bergkleidung und mit den Bergschuhen am Markusplatz steht und dort einen Cappuccino sich genehmigt und sagt, ja, das war eigentlich eine wahnsinns tolle Geschichte.
Ja, man hört richtig das Strahlen, wenn man es hören kann, das Strahlen in seinen Augen. Tolle Geschichte, eine Wanderung oder eine Überquerung, die ihn dann dazu animiert hat, auch bei uns im Kleinen so eine mehrtägige Tour von Hütte zu Hütte mehr oder weniger zu erfinden, den Inntaler Höhenweg nämlich. Dieser Weg folgt 6 Tage der Höhenlinie 2000 von Patscherkofel weg bis zum Kellerjoch im Unterland durch unberührte Berglandschaften der stillen Tuxer Alpen. Und um diese Tuxer Alpen geht es auch gleich im Anschluss. Die sind nicht nur das Steckenpferd von Gerald Eichner, darüber handelt auch sein neues Buch. Gleich mehr. Hier ist die große Bergliebe von Gerald Eichner aus Tauer. Der 77-Jährige ist ja seit Jahrzehnten begeisterter Alpenvereinler, wenn man so sagen kann, und Buchautor. Und da hat er vor kurzem ein Buch über die Tuxer Alpen herausgebracht. Über diese so unscheinbaren, unterschätzten, sanften Berge, um nicht zu sagen die Vorberge der Zillertaler Alpen. Die Tuxer, so heißt das Buch, so lautet der Buchtitel.
Gerald, den Tuxeralpen hast du jetzt sozusagen eine Hommage erwiesen. Du hast ein Buch über die Tuxer herausgebracht. Warum?
Wir waren mit der Familie, mit den Kindern schon von klein auf immer in der Lizum im Wattental, sozusagen aus Sommerfrische, und habe es im Laufe dieser Zeit einfach unglaublich schätzen gelernt, was wir da an eher unscheinbaren Bergen vor der Haustüre haben. Kaum jemand kennt sie. Früher hat man gesagt, diese Tuxer Voralpen, das ist nichts anderes, sind so die Vorberge vor den eigentlichen Bergen. Das hat mich immer ein bisschen gestört. Und da habe ich mir gedacht, na, jetzt gehe ich da in die Tiefe und schaue, was sie eigentlich wirklich zu bieten haben und welchen Wert diese grünen Berge, diese weißen Berge und diese stillen Tuxer Alpen zu bieten haben.
Was ist das, ein Punkt, wo draufgekommen bist, was du nicht gewusst hast?
Ich habe gewusst, es gibt eine ganz seltene Blume, die nur in den Tuxer Alpen gedeiht, als östliches Vorkommen dieser Pflanze in den Alpen. Und zwar ist das die sogenannte Glockenblume von Mont-Cenis in Frankreich. Das ist eine ganz spezielle hochalpine Art der Glockenblume. Und ich habe von einem früheren Bekannten erfahren, die würde auch in der Lizum gedeihen. Habe sie dann jahrzehntelang sozusagen gesucht und nie gefunden. Und erst vor 5, 6 Jahren habe ich sie dann selbst entdeckt. Und das war ein ganz spezielles Erleben für mich, dass eine so seltene Blumenrarität bei uns in diesen unscheinbaren Tuxer Alpen blüht. Und so bin ich auf viele andere Dinge auch noch drauf gekommen, weil es haben sich furchtbare Ereignisse auch an Lawinen, Flugzeugkatastrophen am Dschungelzaum, Lagos und so weiter ereignet. Was aber das Ausschlaggebende letzten Endes war, dass ich das Buch doch sehr breit angelegt habe. Die Tuxer sind für mich die grünen Tuxer, weil sie von einer sehr großen, intakten Almlandschaft geprägt sind. Und die wollte ich eigentlich in den Fokus rücken. Allein die Almen im Wattental sind das zweitgrößte Almgebiet in Tirol überhaupt.
Das Buch ist jetzt so wieder gestaltet, das Alltägliche präsentieren. Und da passt jetzt gerade vorhin ein Anruf dazu. Da hat sich schon wieder wer gemeldet, weil er eine Information von den Tuxern für die hat.
Ja, das passiert mir seit Erscheinen des Buches, dass ich laufend über Telefon, über E-Mail, sogar über Briefe weitere Details von Leuten bekomme, aus der näheren Umgebung, aber sogar aus Salzburg, aus Leipzig, aus Hamburg habe ich da von Urlaubern Sachen erfahren, die sich auf die Tuxer Alpen beziehen. Und das Buch, muss ich sagen, ist nicht zu Ende geschrieben, aber das ist auch eine schöne Begleiterscheinung dieses Buches.
Gerald, weiterhin viel Freude mit deinen Tuxern, mit dem Alpenverein und allen anderen Aktivitäten, die du hast. Alles Gute. Wir freuen uns, wieder von dir zu hören, sei es vom Alpenverein oder sei es mit Büchern.
Danke, Robert, sehr schön. Danke vielmals.
Die Arbeit, die geht ihm nicht aus, das hört man richtig gern, gell? Gerald Eichner, ausgezeichnet übrigens für seine Aktivitäten mit dem goldenen Verdienstzeichen der Republik und auch dem Ehrenzeichen der Stadt Hall. Wohl zu Recht, wie ich meine.
Bei die Leit. Robert Gogl trifft besondere Tirolerinnen und Tiroler. Mein Land, mein Radio Tirol.